Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins-Rugby. Wir hatten ein spannendes, naja, nicht wirklich spannendes europäisches Wochenende. Die ersten Länderspielkader des Jahres für die Six Nations und die Rugby Europe Championship, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und natürlich auf die großen Nachrichten von gestern, Louise Rees-Zammit. Oh Gott, ein schwieriger Name. Ich reiche das Wort rüber nach Brief. Hallo Oskar.
Hallo Marc, wie geht es dir? Ich hoffe nicht allzu schlecht. Sitzt du da im Hertha-Trikot? Ja, mir geht's super, mir geht's bestens und freue mich auf den Podcast, auch wenn es auf den Rugbyfeldern des französischen Rugbys nicht so viel Schönes anzusehen gab, haben wir dennoch ein bisschen was Außerfeldliches mitgebracht, damit wir auch eine Stunde für euch füllen können. Ne?
Ja, es wird, glaube ich, eine gute Stunde, auch wenn die europäischen Wettbewerbe nicht ganz das geliefert haben, was sie hätten liefern sollen. Aber das ist sicherlich nicht der Hauptgrund gewesen, weshalb Louis LRZ, wie er so schön genannt wird, sich entschieden hat, das International Pathway Program der NFL auszuprobieren. Formulieren wir es mal so rum. Du hast da ja eigene Erfahrungen gemacht. Willst du uns erstmal ein kleines bisschen über dieses Programm erzählen?
Genau, also anders als jetzt die Rugby-Liga, also wie wir es aus Frankreich kennen, ist die NFL ja ein Unternehmen mit Franchise-System und diese Franchise sind eben daran interessiert, natürlich möglichst viel Market-Share auf der gesamten Welt zu bekommen. Und das heißt ja American Football, aber irgendwie muss man ja auch in Deutschland, Österreich, Wales, Großbritannien Marktanteile bekommen. Und das wird halt viel über die Identifikation mit ausländischen Spielern gemacht. Und da gibt es halt jetzt eben dieses International NFL Pathway Program, worüber eben Spieler aus Nigeria, Australien und jetzt eben auch Wales eben einen Weg gegeben wird, in die NFL zu kommen. Es geht ja eigentlich nur über ein Draft-System, oder wo halt die besten College-Spieler ausgewählt werden, die eben schon über jahrelange Footballer-Erfahrung verfügen, was jetzt bei den meisten Internationals eben nicht so ist. Und dieses Programm dient eben dazu, dass eben Spieler den Weg in die NFL trotzdem schaffen können. Es gibt jetzt in der NFL ja einen 53-Mann-Roster und einen Practice-Squad. Und die meisten internationalen Spieler sind eben nicht gut genug, um sofort in dieses 53-Mann-Squad zu kommen. Deswegen ist in den Practice-Squads, das sind im Endeffekt, würde man sagen, Rugby sind die Pad-Halter, die eben nur zum Practice eben da sind, Spots gibt, die extra für die International-Spieler reserviert sind. Und das waren vorher 4 für insgesamt 32 NFL-Teams, glaube ich. Und diese International Spots wurden jetzt, glaube ich, auf 32 erhöht. Das heißt, jetzt jedes Team kann sich einen Spieler extra eben in sein Practice-Squad holen, wenn er eben über das International-Programm reingekommen ist. Das heißt, es gibt jetzt für internationale Spieler viel, viel mehr Chancen, da zu sein. Ein deutscher Spieler wäre jetzt zum Beispiel Aaron Doncor. Und ich glaube, diesen Weg geht Louis Rees-Zammit jetzt, weil es eben einfacher ist einfacher ist, in die NFL zu kommen und sicherlich auch nicht so schlecht bezahlt ist. Und das mal um so den Kontext vielleicht für diejenigen zu erzählen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum weiß ich das? Ich hatte nämlich auch mal das Vergnügen, mit einem NFL-Squad reden zu dürfen, der mich auch auf einen Workout einladen wollte. Es gab letztes Jahr insgesamt 3 Workouts, 1 in Paris, 1 in München, in London und Wien. Unter anderem war auch ein Spieler der deutschen 7er-Nationalmannschaft da in München. Und ich hatte eben auch die Einladung, bin der nicht gefolgt, hatte auch irgendwie ein privates Workout machen können, aber hatte mich dann schon vertraglich anderweitig verbunden für die nächsten 2 Jahre. Dementsprechend kam das für mich nicht in Frage und ich habe das abgelehnt, kann aber verstehen, dass für jemanden, der NFL begeistert ist, und das scheint ja Louis Rees-Zammit zu sein, eine tolle Chance ist und er hat sie genommen. Ich weiß nicht, Marc, wie schätzt du das ein?
Ja, ich meine, ich fand nicht, dass die Nachricht so überraschend kam, wie es in den sozialen Medien rüberkam, weil die Aussagen, dass sowohl er Interesse an der NFL hat und das gerne schaut, aber auch, dass er von NFL-Scouts beobachtet wird, die Nachrichten geistern seit 2, 3, 4 Jahren durch die sozialen Medien. Von daher fand ich es jetzt insgesamt nicht mega überraschend, zumal finanziell das zum walisischen Rugby und zur Premiership sicherlich ein nicht unsignifikanter Schritt nach oben ist. Und warum nicht, wenn es einen interessiert, wenn man Spaß dran hat, warum nicht? Wir haben uns privat, glaube ich, alle schon mal beruflich umorientiert und die Profession gewechselt, den Beruf gewechselt. Warum soll das nicht auch ein Rugby-Spieler tun können, wenn ihn das andere Angebot reizt? Von daher bin ich da jetzt erstmal relativ offen, aber ich verstehe natürlich, dass es ein herber Verlust für die walisische Nationalmannschaft ist, die ja ohnehin schon einen sehr harten Umbruch aktuell zu verkraften hat. Von daher verstehe ich da natürlich die Enttäuschung der walisischen Rugby-Community, aber von meiner Seite kann ich da, glaube ich, keinen großen Vorwurf machen. Ja, persönlich würde es mich nicht reizen, aber...
Ja, ich sehe es genauso wie du, zumal, ich meine, der Mann ist 22, einer wahrscheinlich der größten Namen im Rugby, so einer der internationalen Stars. Wenn der will, kriegt er in 2 Jahren immer noch einen Vertrag in Japan, der gut dotiert ist, kann immer noch zurück zu Gloucester gehen und wird wahrscheinlich auch immer noch eine Rolle fürs walisische Nationalmannschaftsteam spielen. Und ich sehe es genauso wie du. Ich meine, die NFL, bei allem Respekt vom Rugby, ist nochmal eine ganz andere Dimension. Ja. Also wenn man sich diese Übertragungen da ansieht, diese Stadien bis oben voll, mit einer Show, die unglaublich ist, mit natürlich auch Gehältern, die, ich meine, das bekommst du im Rugby nicht. Es gibt ja einen, der Name ist mir leider entfallen, aber es gibt ja ein bekanntes Beispiel über jemanden, der auch Rugby gespielt hat in Australien, dann über das International Pathway Program reingekommen ist, ins 53-Man-Roster, also wirklich aktiv gespielt hat, und der dann glaube ich, einen 80-Millionen-Vertrag in 5 Jahren oder sowas unterschrieben hat. Und das ist natürlich, das ist eine Riesenchance, die ist minimal, aber ich kann jeden verstehen, der das versucht. Also da würde ich nicht urteilen und wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann kann er noch zurückkommen. Im schlimmsten Fall endet er wie Christian Wade bei Racing. Das ist, denke ich, auch ganz komfortabel.
Man kann immer noch gut gut verdienen hinterher. Von daher, soll er machen. Persönlich kann ich American Football wenig abgewinnen. Aber wenn ihm das gefällt und er Spaß dran hat, bin ich der Letzte, der ihm das missgönnt. Also das soll er machen. Er hat sicherlich auch bessere Chancen, gerade weil er eben noch recht jung ist. Sicherlich in einem ähnlichen Alter wie die College-Spieler, die jetzt gerade dann gedraftet werden wahrscheinlich. Von daher passt es sicherlich deutlich besser als ein Christian Wade, der ja dann doch gute 5, 6 Jahre älter gewesen sein dürfte als seine Teamkameraden.
Auf jeden Fall. Also für jeden walisischen Fan tut es mir sehr leid. Aber ich glaube, wenn man gönnt dem Jungen, also ich würde dem Jungen das einfach gönnen und das ist eine Riesenchance. Ja. Und im schlimmsten Fall hat er 2 Jahre oder 1 Jahr mal die USA kennengelernt und dafür auch noch einen dicken Shake mitgenommen. Also ja, im schlimmsten Fall war es irgendwie ein Erasmus-Aufenthalt. Ja. Auch okay. In dem Alter nicht ungewöhnlich.
Ja. 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 Ich gönne ihm natürlich, dass er nicht unbedingt in Kansas City oder oben in... War Kansas City, wo wir die Bilder gesehen haben von den gefrierenden Bierflaschen und... Wir möchten auch nicht zu hart urteilen. Ich habe von der besten Freundin meiner Partnerin auch gehört, die ja Gladbach-Fan ist, natürlich kommt aus Gladbach, dass das in der im Auswärtsbereich im Olympiastadion durchaus auch vorkommen kann im Winter, dass einem vom pfeifenden Wind die Cola gefriert. Und daher vielleicht nicht zu hart urteilen an der Stelle, aber zumindest haben wir keine Krokodile. Das ist ja schon mal was.
Und das muss ja auch dazu sein, das Vorbereitungscamp ist in Florida und ich glaube, 12 Wochen in Florida ist auch mal ganz gut.
Kann man mal machen. Also das,
ich glaube, dafür gibt es auch für die 12 Wochen 50.000 Euro. Glaube ich.
Das ist
$50.000. Ist nach Wechselkurs bleibt noch was übrig, glaube ich.
Das ist schon mal ein Gehalt, für das man aufstehen kann.
Ja, kann man schon mal in drei, oder ich glaube, es sind 18 oder 12 Wochen in der floridanischen, weil auch immer man das sagt, Sonne verbringen. Ist schon okay.
Wir haben aber natürlich Six Nations Kader, über die wir dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, nächste Woche einmal sprechen, wenn wir dann vor dem Six Nations Auftakt sind. Zwei Spieler, die ich an dieser Stelle einmal aber explizit erwähnen möchte, die keine
Noch keine Six Nations spielen.
Aber potenziell demnächst für die deutsche 15er Nationalmannschaft. Emmanuel Digba-Makengo von Massy und Alban Ramet von Limoges. Zumindest einen haben wir am Wochenende in Action gesehen, die potenziell dann ab nächster Woche gegen Georgien im Kader stehen könnten. Nur, dass ihr euch nicht wundert, weshalb wir zwei neue Namen auf unserer Beobachtungsliste haben. Aber dabei bleibt es ja nicht. Wir sind gespannt, wie das Spiel in Dessau laufen wird. Lasst uns gerne wissen, falls ihr da seid.
Vielleicht ist ja sogar prominente Unterstützung aus Deutschland da. Darf gespannt sein. Vielleicht kommt ja ein Wann aus Mann vorbei. Wir haben gerade ganz heiße Infos gehört. Es könnte sein. Es könnte sein. Planmäßig sollte ein Honecker da stehen.
Wir sind sehr gespannt. Falls ihr in Dessau seid, schreibt mir mal bitte entweder auf Instagram oder auf info@bleublancrugby.de. Entschuldigung, da war ich schon wieder fast französisch. Schreibt mir gerne. Ich habe Stand jetzt noch kein Ticket, aber wenn sich eine gewisse Anzahl von Fans zusammenfindet, dann würde ich auch nach Dessau kommen und dann können wir vor Ort mal sprechen. Aber da schreibt mir einfach, weil Stand jetzt, wie gesagt, habe ich noch kein Ticket. Das mache ich von euch
übrigens
abhängig.
Ich bin übrigens nicht dabei. Aber schon mal vorne wegzunehmen.
Ja, also falls ihr auch nur mich nehmt, dann schreibt mir, aber das schauen wir dann nächste Woche, wie es läuft.
Ist jetzt out of topic, aber als du gerade meintest, ich habe noch kein Ticket, habe ich gedacht, dass das vielleicht ausverkauft ist und dass man an kein Ticket rankommt. Ich war schon fast geschockt. Ein deutsches nationales Spiel wieder ausverkauft.
Das war ja ganz lange. Soll ganz gut besucht sein. Also nach allem, was ich gehört habe, sind wir schon 3.000, 4.000 Tickets weg.
Das ist richtig ordentlich.
Das muss man am Ende schauen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es gut voll wird. Einfach aufgrund der Nähe zu Hannover und zu Berlin ist es sicherlich eine gute Sache. Ich muss mal schauen, für mich wird nächste Woche recht stressig. Auch einer der Gründe, weshalb wir nächste Woche auch wieder erst am Mittwoch werden aufnehmen können, weil ich die erste Hälfte der Woche auf Dienstreise bin und danach
auf Montage.
und dann danach nochmal irgendwie die ganzen anderen Sachen zu Ende kriegen muss. Also mal schauen, aber vielleicht kriegt ihr mich ja überredet, nach Dessau zu fahren.
Ja, macht es. Also das letzte Deutschlandspiel, auf dem ich war, war in Leipzig, glaube ich. Müsste in Leipzig gewesen sein.
Oh ja, da war
bei
ich
bei Lok Leipzig, oder? Oder dem Chemie Leipzig.
Ja, ja.
Eins von den beiden.
Lok Leipzig, ja, ja. Bruno-Plache-Stadion mit der wunderbaren Erdlaufbahn.
Ja, und ich weiß nur, dass, ich glaube, in der Halbzeit das Bier alle war. Das habe ich mir im Kopf behalten.
Ja.
In der Halbzeit war das Bier alle und es war ein großer Skandal. Der ein oder andere ältere Herr vom BRC hat sich sehr aufgeregt.
Ich habe den Handysteller hier gerade getreten, immer noch meine wunderbaren Becher von dem Spiel, weil ich ja meine ungesunde Bechersammlung habe, im Schrank stehen. Kommt doch auch mal nächste Woche vorbei, hier rollen auch runde Bälle.
Ist nicht schlecht.
Aber ja, das Bier war mittelmäßig, das muss man im Fernsehen sagen.
Ja, ich war damals wahrscheinlich 12 oder so, ich habe es nicht getrunken, aber es war alle. Hätte auch gar nicht getrunken.
Gegen Brasilien ging es damals.
Und ich glaube, Deutschland hat sogar auch gewonnen oder knapp verloren.
Haus hoch. Das war ja Teil einer Hin- und Rückserie. Sie haben ja zweimal in Leipzig gegen Brasilien gespielt und waren dafür aber auch im Gegenzug während der, ich weiß gar nicht, WM 2019 oder so, für zwei Spiele in Brasilien. Vielleicht war es auch vorher ein bisschen, aber ja, ein wenig ist es her. Ist nicht.
Aber was man festhalten kann, Rugby wahrscheinlich erstmal nach dem Spiel in Leipzig wieder im Norden und nicht in Heidelberg.
Ja.
Und ja, das hast du schon recht, da wird wahrscheinlich sich der ein oder andere sagen, gut, wenn ich das, bevor ich wieder 6 Jahre warten muss, bis ein Spiel wieder hier im Norden ist, dann fahre ich mal lieber die 2 oder 3 Stunden dahin. Weil aus Berlin nach Heidelberg sind es ja dann doch schon 6 oder 8 Stunden, irgendwie so, 6 bis 8 Stunden.
Ja, ist schon, eine Ecke. Also für ein Länderspiel habe ich es nur ein einziges Mal gemacht, das war gegen Samoa. Das hat sich auch gelohnt, aber auch das schon ein bisschen her. Das Hinspiel war ja gegen Samoa damals eine recht deutliche Angelegenheit, auch wenn das Rückspiel knapp war, aber das Hinspiel war eine recht deutliche Angelegenheit, was vielleicht eine ganz gute Übergleitung zu unserem Champions Cup-Wochenende ist.
Ja, leider. Das war nicht so. Ja. Ja. Sehr viel Deutlichkeit dabei. Aber ein Spiel war ganz cool.
Ja, ich meine, Lyon-Connacht war 34-20 das Endergebnis, vielleicht nicht unbedingt das, was man ein Rugby-Highlight nennen würde. Aber Bordeaux-Saracens 55-15 das Endergebnis war schon, wo ich sagen würde, also in der Ausführung und was den Unterhaltungswert der Versuche angeht.
Ein fettes Ausrufezeichen.
Ja. Das hat Spaß gemacht zuzugucken. Und ich kann mich auch halt auch nicht erinnern, wann die Saracens das letzte Mal so auseinandergenommen wurden.
Also, 2 Punkte. Für mich lebt Rugby viel von Spannung. Ja. Ich weiß nicht, war das 19-Uhr-Spiel?
Nee, das war das 21-Uhr-Spiel, glaube ich. Nee, doch, 18 Uhr oder so.
Ja, genau, also gut, das Spiel, ne? Was man auch dazu sagen muss, Saracens kam ja in Bestformation, da waren Owen Farrell auf dem Platz. Also das war gut Rugby-Spieler. Das hat eigentlich nur 2 Punkte unterstrichen. Erstens, Bordeaux ist saugefährlich in der Hintermannschaft. Unglaublich. Nächste Saison noch gefährlicher. Ja, mit einem Zehner aus Elend geholt. Haben einen 12 Johans von Rendsburg, wenn ich richtig liege, muss ich da mal nachschauen, aus Südafrika geholt. Einen Center, einen 12er, wo du dir denkst, Gani Lomapé-Type. Also das wird das nächste Saison, Bordeaux, anschnallen bitte, das wird auch richtig wehtun. Und zweitens, war das Spiel aber so deutlich, dass ich mir lieber angeschaut habe, Suren gegen Carcassonne auf YouTube. Habe ich lieber national geguckt. Wir kommen nachher dazu, denn da war richtig Spannung drin. Zwar nicht ein aber so schöner Versuch wie in Bordeaux, aber es war eng.
Kann aber keine Überschneidung gesehen, weil zeitgleich lief auch Narbonne gegen Massy und das Spiel habe ich geguckt. So. Aber ich habe auch Bordeaux gegen Saracens geguckt. Also vielleicht lief das dann danach.
Ich weiß nur, das hat um 19 Uhr angefangen. 19 Uhr war das Spiel, Suren Carcassonne. Und da lief auch ein Champions Cup Spiel, aber habe ich mir nicht angeschaut. Weil war mir. Es könnte auch sein, dass da zeitgleich Leinster Paris lief. Das war ja auch eine deutliche Angelegenheit.
Das kann sein. Ich hab Narbonne gegen Massy aus vereinstechnischen Gründen geguckt, da hatte ich nicht die große Wahl, wenn das läuft, dann muss ich das gucken, aber viel verpasst hat man nicht. Alster, Toulouse, 24-48, sicherlich großzügig von Toulouse, dass sie Alster das Gefühl gegeben haben, mitgespielt zu haben, aber weiß nicht, ob das wirklich...
Wenn du zu Hause fast 50 Punkte bekommst, dann ja gut.
Ich würde mal Bath gegen Racing hinten anstellen, weil das das eine Spiel ist, über das wir vielleicht wirklich ein bisschen was reden müssen. Toulon und Munster vielleicht auch, aber Northampton, Bayonne 61-14, Leinster gegen Stade Francais 43-7. Beides keine Spiele, über die man viel sagen braucht.
Das Problem ist ja jetzt auch für nächste Woche, Stade Francais raus, 3-mal verloren. Bayonne, glaube ich, auch 3-mal verloren.
2-mal verloren, 1-mal unentschieden.
Das heißt, da wird dann auch heftig rotiert, nehme ich mal an. Ja. Auch wenn man zu Hause spielt, denke ich, dass dann trotzdem ein bisschen rotiert wird und dementsprechend nimmt das so ein bisschen Spannung raus. Ja.
Ja. La Rochelle gegen Leicester, auch Einbahnstraßen-Rugby, 45-17 am Ende. Die beste Saisonleistung fast bis jetzt. 2 Spiele, wie gesagt, am Ende Niederlagen für die französischen Vereine, Bath gegen Racing und Toulon gegen Munster. Toulon-Munster fangen wir vielleicht mal damit an, weil auch da muss man letzten Endes, auch wenn es ein knapperes Ergebnis war, würde ich schon sagen, dass es relativ klar war, wie das Spiel ausgeht, so wie Munster die Standardsituationen dominiert hat. Also gerade die Gassen, da, das macht es natürlich irgendwie schwierig, so ein Spiel zu gewinnen.
Auf jeden Fall. Ich meine, Toulon ist auch damit dreimal ganz knapp, was heißt zweimal ganz knapp, einmal knapp verloren. Ist sehr bitter, hätte auch alles anders ausgehen können. Und ich glaube, man hat gesehen, Toulon wollte dieses Jahr, oder haben sie ja auch ernsthaft den Champions Cup gespielt. Und am Ende waren es dann immer 2-3 Punkte. Und jetzt sind sie mit 3 Niederlagen, sind sie wahrscheinlich dann auch jetzt raus. Ne?
Ja. Ja, sind immer das erste Mal seit mehreren Jahren, dass sie überhaupt wieder im Champions Cup sind. Das ist sicherlich keine kleine Sache für sie, vom Selbstverständnis des Vereins her. Aber ja, schon bitter, weil es war schon eine schöne Atmosphäre mit dem vollen Mayol, was wir ja auch in den vergangenen Jahren seltener und seltener gesehen haben. Und da hast du dieses ausverkaufte Mayol mit einer herausragenden Atmosphäre von beiden Seiten, gut eine etwas schwierige Trikotfarbenauswahl mit Schwarz gegen Dunkelblau und Dunkelrot. Es war nicht ganz ideal, aber es wäre ein großer Sieg für Toulon gewesen, moralischer Sieg in jedem Fall.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Von daher ist das schon bitter. Racing ähnlich, ein Sieg aus drei Spielen, sind wahrscheinlich auch raus und das trotz eigentlich sehr, sehr gutem Kader und keinen schlechten Leistungen.
Ich meine, hast du das Spiel gesehen, wenn ich fragen darf?
Ja.
Seit wann tackelt Finn Russell so? Seit wann haut der Leute so? Was haben die mit dem gemacht denn, Barb? Wenn du 1 Million bekommst, wirst du auf einmal zur Tackle-Maschine? Oder, also, weil ich habe ja auch gegen den gespielt, Finn Russell. Und ich sag mal so, es war jetzt nicht der Typ, der mal gedacht hat, oh, läufst du besser nicht rein, weil kriegst du eine fette Schulter ab. War immer ein guter, sehr, sehr guter Rugby-Spieler, aber so Defensivmonster, war mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Unglaublich, was der für ein Spiel gemacht hat gegen seinen Ex-Verein.
Ja, aber ich glaube, das ist irgendwie genau der Punkt, weil er eigentlich wirklich nicht weg wollte. Es ist ja immer nur, er wäre so unglaublich glücklich in Frankreich und er hat jetzt auch gesagt, er möchte seine Karriere unbedingt in Frankreich beenden. Vielleicht ist es wirklich so dieses, so ein bisschen,
persönlich.
Ihr seht da, was ihr verpasst. Ja, guckt mal, was ihr verpasst. Barth in den sehr wilden roten Jubiläumstrikots, das habe ich, glaube ich, von denen auch noch nie gesehen, rote Trikots. Sehr Racing tatsächlich, normalerweise im Champions Cup rote Trikots, wenn ich spiele Racing, hat Racing. In dem Fall Barth. ja, aber am Ende die gelb-rote Karte für Fiku, wenn ich es richtig im Kopf habe. Alles sehr, sehr unnötig. Und Racing, sie waren nah dran, sie waren bemüht und sie waren nicht so schlecht.
Haben halt nur eine Halbzeit gespielt, muss man halt auch sagen. Ne? Also.
Ja. Ja, klar. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich sagen würde, diese Niederlage ist verdient.
Nee, also für mich, ich dachte, es ist einmal Straßenrugby nach der ersten Hälfte. Da stand es, glaube ich, 25-3 oder so nur für Barf.
Ja.
Irgendwie so. Und dann sind die, wie nennt man die jetzt? Die Barfer? Sagt man bestimmt nicht. Die Barwisten auch nicht. Ja, wissen wir nicht. Auf jeden Fall die Männer von Rugby-Mannschaft Barf aus der Maschine, aus der Kabine marschiert und haben richtig Rambazamba gemacht und haben mit einer Top-Atmosphäre da bei denen zu Hause gewonnen. Was ich so faszinierend fand an dem Spiel, wie eng das Stadion von Barf am Feld ist. Also das Mahlfeld ist nur so wahrscheinlich 4 Meter lang. So das Minimum, was irgendwie zulässig ist. Und dann kommt sofort eine Tribüne, die richtig steil geht, sodass da sogar die Kameramänner in der Tribüne sitzen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also das war echt ein Highlight. Und ich glaube, so als Rugby-Fan mal ein Spiel in Bath gesehen zu haben, das steht jetzt wahrscheinlich auf meiner Bucketliste. Das habe ich echt vor. Weil die Atmosphäre war echt atemberaubend.
Kurz vorweg, Bathonien wäre das korrekte Wort.
Wieder was dazugelernt.
Ich finde es tatsächlich spannend, der Recreation Ground heißt hier unter anderem so, weil er eigentlich in einem öffentlichen Park steht und diese Tribünen werden ja jeden Sommer fürs Cricketfeld abgebaut, das heißt, die sind auch nur temporär und du hast eigentlich nur die Haupttribüne auf der rechten Seite, wenn du in Richtung dieser VIP-Tribüne guckst, hast du eigentlich nur die Tribüne auf der rechten Seite, die fest ist. Und der Rest ist temporär. Und das ist super spannend, was sie, weil sie das jedes Jahr aufhören. Sie reden seit 10 Jahren darüber, dass sie ein neues Stadion haben und ein neues Stadion bauen möchten. Aber sie kommen nicht dazu. Und es ist schon Recreation Ground. Ich finde Bath super spannend, weil es ja diese historische römische Stadt ist mit den alten römischen Badehäusern und einer unglaublich reichen Geschichte. Und das fände ich, ich glaube, Bath wäre schon ein spannender Trip, wo man sagen könnte, also es wäre so eine Stadt, wo ich sagen könnte, da könnte ich meine Freundin überzeugen, mitzukommen, sagen, nein, das ist kein Rugby-Trip, das ist ein Kultur-Trip.
Kultururlaub.
Kultur pur. Du kannst sogar ins Spa gehen. Ein antikes Spa zwar, aber ein Spa. Soll auch noch gut funktionieren. Also mit heißem Wasser und allem drum und dran, soll gar nicht schlecht sein. Alles fände ich schon spannend.
Wenn der Bonn eines Tages mal wieder Top 14 spielt und dann auch im Champions Cup gegen Bar fahren muss, dann wissen wir auf jeden Fall, wer die Auswärtstour mit antritt.
Das würde ich jedenfalls machen. Und wenn es auch nur der European Shield ist, das machen wir. Challenge Cup, das realistischere Ziel für Narbonne.
Erstmal muss man aufsteigen dieses Jahr, damit muss man anfangen, ne? Mal kleine Brötchen machen.
Die ist, ja, zweite Liga ist drin. Mehr nicht, aber zweite Liga ist nicht so unrealistisch.
Ja, stimmt.
Sharks Oyonnax, Sieg für die Oyo-Men war von Anfang an unrealistisch, 38-7.
Das ist auch so krass. Die Sharks, das ist so Emmett Etzebeth und was weiß ich, wer da jetzt alles spielt. King ja. Oyonnax, okay. Aber gut. auch so surreal, wenn man das jemandem erzählt.
Es ist wild. Aber in der Liga stehen sie auch unglaublich schlecht da.
Ja, okay, krass.
Also es ist wild.
Auf jeden Fall jetzt nicht vertan, aber Evan Etzelberg spielt doch bei den Sharks, oder?
Ja. Okay. Ja. Die Free State Cheetahs aus Bloemfontein, temporär in Amsterdam angesiedelt, gegen Po verloren, 2033. Das Spiel in Amsterdam, das ausverkaufte vor 4000 Fans, vielleicht das Highlight für mich von diesem Wochenende, weil es zeigt, dass Rugby auch außerhalb der traditionellen wichtigsten Zonen funktionieren kann. Und ja, eigentlich ist das Einzige, was ich zu dem Spiel sagen möchte.
Ja, ich hätte noch vielleicht eine Frage an die Zuhörenden. Ich habe ja einige holländische Mitspieler und die können auch ganz gut, das heißt, ich habe einen, der kann auch ganz gut Deutsch und er hört auch ab und zu mal unseren Podcast und wir haben heute Mittag gegessen und er meinte, ja, vielleicht komme ich ja mal vorbei in den Podcast. Das war die Frage, wollt ihr das? Weil über was kann der reden? Ne? Das natürlich spielt auch in Frankreich, aber wir haben dann überlegt, man könnte ja so die Unterschiede zwischen deutschen und holländischen Systemen erklären, weil Holländer haben ja viel, viel mehr Spieler auch hier in Frankreich als wir. Sind, soweit ich das seiner Erzählung nach beurteilen kann, in einigen Gesichtspunkten noch etwas professioneller. Und wenn das gewollt ist von den Zuhörenden, dann schreibt uns eine Mail, sagt uns Bescheid. Dann machen wir das, denke ich mal, gerne, wenn Marc da nichts dagegen hat.
Überhaupt nicht, im Gegenteil.
Ja. Also hat natürlich einen starken Akzent, aber gut, kann unsere Sprache und ist auch gut im Englischen mächtig. Also wenn das irgendwie gewollt ist, dann ist es dann sicherlich kann man das vielleicht einrichten, wenn das gewollt ist. Genau. Oder kann man bei Holland noch mit einwerfen oder Niederlanden. Genau.
Wie gesagt, auch an dieser Stelle dafür Instagram, schreibt uns eine Nachricht oder E-Mail an info@bleublorugby.de. Aber das nur mal als Einwurf. Fände ich aber spannend. Amsterdam generell ein Ziel, was ich auch durchaus schon mal für ein Champions Cup-Finale in den Raum geworfen hätte. Aber
wenn wir noch dabei bleiben können, was ich krass finde, nur 4000 Zuschauer irgendwie. Weil wenn ich habe so Twitter verfolgt oder X verfolgt, hatte das Gefühl, dass die holländischen Massen zu dem Spiel strömen. Also ich hatte nur Tier 2 Rugby drüber tweeten sehen und hatte irgendwie gedacht, dass es richtig voll wird, vielleicht so in Richtung 10. Aber gut, 4 auch nicht so schlecht, nehme ich mal an. Ne?
Naja, ich meine, ich google es mal nochmal, weil hundertprozentig sicher kann ich es natürlich nicht sagen. Aber ich denke, man darf halt nicht Also dieses NRCA, National Rugby Center Amsterdam, hat 5.000 Plätze offiziell, also ausverkauft war es, also waren es dann 5.000, nicht 4.000. Ich finde es krasser, dass der Niederländische Rugbyverband ein eigenes Trainingszentrum hat.
Also das ja, ist, haben wir heute beim Mittagessen auch drüber geredet. Also die haben so einiges, was wir noch nicht haben. Ja. Also im Olympiastützpunkt in Heidelberg, darf man nicht vergessen.
Für sieben Rugby. Ja, es... Ich meine, dieses NRCA-Stadion, wie auch immer, NRCA-Stadion, mein Niederländisch beschränkt sich auf Amsterdam. Es war ja auch lange unter anderem Austragungsort für die Frauen-World Series. Also es ist auch ein Stadion, das durchaus ein gewisses Standing hat auf internationaler Ebene.
Ich meine, generell, also was die Holländer auf die Beine stellen, ist beeindruckend. Also wenn man sich die Akademien anschaut von Aurillac, ganz viele Holländer.
Ja.
Wir haben zwei Holländer bei uns im Team.
Montpellier ist auch mindestens einer.
Wo?
Montpellier ist auch mindestens einer.
Ja, einer in Racing. Haben ja jetzt auch den, glaube ich, U20 irgendwas, der ist nicht World Cup, aber irgendwas darunter gewonnen. Und ja, so die kriegen es hin, ihre Talente früh nach Frankreich zu shippen, dass sie alle ihren GIF-Status bekommen und ja, langfristig dann auch vielleicht das niederländische Rugby mit verbessern können. Oder zumindest die
Nationalmannschaft. Sirene, Bourg-en-Bresse, haben sie aktive Profis in den ersten Mannschaften?
Ja. Wie gesagt, mehr krass. Dazu vielleicht ganz bald.
Ergebnisdienst, machen wir nochmal kurz den Challenge Cup zu Ende, da haben wir das Thema durch, das leidige Ospreys 25-3 gegen Perpignan, Clermont 38-17 gegen die Scarlets und Castra 28-6 gegen die Black Lions, angeblich 1000 Fans, die aus Georgien eingeflogen wurden, wenn das stimmt, eine sehr beeindruckende Zahl und wahrscheinlich mehr als Heimfans.
Und damit ist das europäische Wochenende abgehakt.
Kommen wir zu den wirklich spannenden Ligen, nämlich der Pro D2. Dort, wo der echte Rugby passiert. Sechster Sieg in Folge für Béziers in Colomiers, 19-23 gewonnen am Donnerstagabend.
Raphael ist dort schon keinen Versuch gelegt dieses Mal.
Das ist vielleicht die größte Überraschung des Wochenendes. Aber schon insgesamt ein recht spektakulärer Sieg, dass sie da am Ende noch so ausgehalten haben gegen Colomiers.
Ja, voll. Also, ja, Béziers, Überraschungsmannschaft, hätte keiner mit gerechnet. Ja, ich glaube, immer noch Tabellenzweiter jetzt nach dem Wochenende. Und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Also, ich denke, die Top 6 sind auf jeden Fall drin. Das ist ein Team, mit dem man rechnen muss.
Ich muss natürlich sagen, ich bin an dieser Stelle nicht objektiv als Narbonne-Fan oder als jemand, dessen Familie aus Narbonne kommt, ist, gönne ich ihnen den Aufstieg natürlich aus ganzem Herzen. Und sollten wir nächstes Jahr kein Derby de la Méditerranée bekommen, weil Béziers aufgestiegen ist, dann wäre ich doch sehr vieles aber nicht begeistert.
Béziers ist übrigens drittplatzierter mit Provence, beide 49 Punkte.
Also Daumen sind gedrückt, lieber Herr Nostadt.
Oder Brief.
Oder Brief. Es gibt fast allen Teams, würde ich es mehr gönnen als Béziers. Ja, aber was ist, das sind auch fast allen Teams. aber wie dem auch sei, das sind natürlich sehr persönliche Gefühle. Aber apropos Brief, ihr habt auch gespielt und gewonnen. 21-3 gegen Rouen, sicherlich nicht der schockierendste Sieg des Wochenendes.
Nee, aber ich glaube, unser erster 5-Punkte-Sieg, also mit Bonuspunkt zu Hause, gute Defense gezeigt. Ich glaube, wenn man nur 3 Punkte zulässt, dann dann zeigt das schon, ja, kann man so ein bisschen ablesen, wie das Spiel lief. Sehr gut verteidigt. Im Angriff sicherlich vielleicht noch die eine oder andere Chance mehr nutzen können, aber ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Und haben verdient gewonnen. Also war jetzt vielleicht kein spektakuläres Rugby-Feuerwerk, aber wenn man 5 Punkte zu Hause holt, dann ist die Aufgabe erledigt und jetzt der dritte Sieg in Folge. Das gibt natürlich Selbstbewusstsein für das, was ansteht. Und das ist sah schon mal schlechter aus die Saison, sagen wir mal so.
Provence Rugby hat gegen Dax gewonnen, 54-26. Maxime Oldmann hat auf der 11 durchgespielt. Julius Nostadt war nicht mit von der Partie. Relativ eindeutiger und klarer Sieg, der aber sicherlich auch in der Form zu erwarten war. Aurillac 23-15 gegen Swoyo Angoulême. Sicherlich auch in der Form zu erwarten. Aurillac ja dann doch gerade bei diesen Wetterbedingungen ein sehr heimstarkes Team. Von daher sicherlich in der Form in Ordnung. Drei Spiele, bei denen große Schocks anstanden. Vielleicht nehmen wir einmal Mont-de-Marsan 46-13 gegen Agen vorweg, damit wir das abgehakt haben. Drei Spiele, die dann doch sehr spannend waren und spannender als erwartet. Einmal Montauban gegen Grenoble 11-28. Ein wichtiger Auswärtssieg.
Wir wiederholen es wahrscheinlich jede Folge. Was wäre, wenn Grenoble nicht diese Punktabzüge bekommen hätte? Also ich kann es nur nochmal sagen, ich bin ein gutes Rugby, sind nicht zu unterschätzen, haben gute Spieler, aber ihre Finanzen nicht im Griff. Und das resultiert halt in Punktabzügen, die super wehtun. Also, wie gesagt, sind jetzt Neunter mit, ich glaube, fast 10 Punkten Abzug. Ja. Normalerweise wären sie in den Top 6. So,
und wir können an dieser Stelle nochmal kurz einschieben. Es ist ein weiterer neuer Geldgeber dazugekommen, war ja im Sommer letzten Jahres schon einer dazugekommen und jetzt noch ein weiterer dazugekommen. Hasrem irgendwas, fällt mir gerade nicht ein, der nochmal 2,6 Millionen Euro nachgeschossen hat und den Posten des Vizepräsidenten einnehmen wird. Man ist bemüht.
Ja. Ist man den Spielern aber auch schuldig in der Situation, also weil ihren Job auf dem Feld machen sie, da kann man also auswärts Montauban zu gewinnen, das ist jetzt aber auch nicht, ne, das macht man jetzt nicht mal eben so, das ist viel Arbeit und ist, glaube ich, sind sehr frustrierend, also sehr frustrierend.
Vor allem nach der, ich zitiere jetzt an dieser Stelle, beschissenen Trainingswoche, die sie hatten. Der Schnee hat wohl fast die gesamte Trainingswoche ruiniert. Daher sicherlich sehr befriedigend, dieser Sieg.
Waren gut ausgeruht.
Nevers Biarritz ohne Chris Hilsenbeck 29-27, wobei ich vielleicht bei Chris Hilsenbeck tatsächlich nochmal recherchieren muss, ob der noch in Biarritz ist oder ob der wieder zurück in die Major League Rugby gewechselt ist.
Ruf ich mal an. War auf einen kurzen Rad. Weiß ich auch nicht.
Wollen Sie nochmal nachgucken. Nevers, die das Spiel eigentlich relativ gut in der Hand hatten und dann Biarritz nochmal so haben rankommen lassen. Unnötig dieser Punkt für Biarritz. Auf der anderen Seite tut es Nevers nur dahingehend weh, dass sie den Offensivbonus nicht kriegen. Aber sie haben es spannender gemacht, als es hätte sein müssen.
Ja, sicherlich. Aber man merkt halt auch, Biarritz spielt um Abstieg. Ne? Also sind auf dem 15. Platz. Und das ist natürlich, da möchte man nicht sein, auch wenn sie halt ein bisschen Glück haben, dass Rouen halt mit 15 Punkten noch einen Platz weiter unten ist. Dementsprechend ein bisschen Puffer ist noch. Aber wie gesagt, gerade mit den Ambitionen, wir haben in den letzten Folgen darüber geredet, den Verein zu verkaufen zu wollen, braucht man natürlich irgendwie sportliche Ergebnisse, um dann auch ein bisschen Return of Invest zu bekommen. Sonst ist das Ganze eine Nullnummer. Oder hätte man sich den ganzen Stress auch sparen können und wenn es so weitergeht, dann können wir vielleicht den Verein auch kaufen. Legen Marco und ich zusammen, dann ist er bezahlt.
Jeder 50 Cent, das kriegen wir hin. Sie treiben voran, also der angebliche Name des neuen Vereins in San Sebastian wurde veröffentlicht. Euskal Herria Rugby Club, also der Rugbyverein des Baskenlandes.
Mal schauen, was wird.
Ja, es ist auch sehr plakativ. Aber gut, wir haben darüber geredet. Ich würde da jetzt noch nicht allzu viel Vertrauen reinsetzen. Valence Vannes 24-17 vielleicht so eine anständig große Überraschung. Tim Menzel und Erik Marx kamen beide von der Bank. Beide um die 60-Minuten-Marke rum, ein bisschen vorher. Aber ein solider Sieg von Valence, die ja doch jetzt seit einer ganzen Weile ein bisschen geschwächt haben. Und Wann kann seine gute Leistung aus der letzten Woche leider nicht ganz bestätigen.
Ich meine, Wann immer noch, muss man dazu sagen, Erster der Tabelle mit 50 Punkten. Ja. Also bei aller Kritik, die jetzt möglicherweise jetzt gleich hier, oder, ja, geäußert wird, immer noch Erster und immer noch aus 16 Spielen 10 Siege, ein Unentschieden, 5 Niederlagen. Gibt also wirklich schlechtere Standpunkte. Und aber gut, ich sag mal so, von meiner eigenen Warte aus in Valence, da kann man schon mal verlieren. Deutlich auch mal etwas deutlich höher. Ich meine, wir hatten Erik gerade am Telefon, hätten wir mal nachfragen können, was da los war. Aber ich glaube, ja, verlieren gehört zum Rugby dazu. Es macht die Liga nur spannender. Es ist ja irgendwie auch nicht so interessant, wenn einer vorne davon rennt. Außer dass es Brief natürlich, hätte ich nichts dagegen. hält die Ligaspitze zusammen. Ja, und wir sind Brief auf dem 6. Platz, waren auf dem 1. Den 1. Platz trennen nur 10 Punkte. Das gibt einen Einblick darüber, wie eng die Liga ist, wie interessant die Liga ist, was alles möglich ist. Und davon lebt der Sport oder das Produkt Sport. Und ich glaube, schon ganz cool, dass man das hat.
Ja.
Und ich gehe stark davon aus, dass Wann auch wieder in die Erfolgsspur kommen wird und auf jeden Fall ein Team ist, die aus den Top 6 nicht mehr rauszukriegen sind. Würde ich mich jetzt festlegen.
Definitiv. Ich glaube, auch wenn sie erstmal ein Heimhalbfinale bekommen, was durchaus noch, du hast angesprochen, bei dem Punktevorsprung realistisch ist, dann wird das auch, da bin ich mir sicher. Was wahrscheinlich nicht mehr wird, und wir wechseln mal in die 3. Liga, in die National. Eine bessere Form für Hyères, 49-22 in Chambéry verloren, die jedes Spiel, das sie in diesem Stadion bis jetzt gespielt haben, gewonnen haben, ist ja das neue Stadion. 49-22 ist sicherlich ein erwartbares Ergebnis, aber Hyères ist sicherlich keine Mannschaft, die auch noch das nächste Jahr das übernächste Jahr in der National spielen wird. Relegation dieses Jahr schaffen sie vielleicht noch, aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage sie mal tot. Mika Thuman, der hat übrigens nicht gespielt.
Wobei sie gar nicht so schlecht, sind gar nicht so schlecht platziert, muss man sagen.
Nee, das nicht, aber
auf dem 10. Platz mit 34 Punkten.
Ja.
Na, Bonn übrigens auf dem 1. Um direkt mal direkt ein Zauber ins Gesicht zu lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Aber für mich ist so ein bisschen, Bourg-en-Bresse ist eine Mannschaft, die sicherlich schlecht dasteht aktuell, aber die einfach auch ganz andere Möglichkeiten haben, langfristig oder mittelfristig diesen Kader aufzubauen. Massy sollten eigentlich auch nicht da unten stehen. Tarbe ist immer so die Sache, wer weiß, ob sie eine Lizenz kriegen oder nicht, das muss man auch immer abwarten, aber an sich sehe ich die Konkurrenz da unten schon stärker. Und jetzt, wo der finanzkräftige Präsident seit ein paar Monaten nicht mehr da ist, hat man schon spürbar gemerkt, wie es wieder ein bisschen bergab geht. Weil es ist ein Verein, der sich nicht selber trägt. Sie haben 400 bis 600 Leute im Stadion im Schnitt. Das ist nicht professionell, nicht zukunftsfähig. Muss man halt einfach sagen. Und selbst wenn sie dieses Jahr die Relegation oder die Klasse halten und die Relegation überstehen, abhängig davon, wer nachkommt, ob es jetzt Nîmes oder Stade Métropolitain oder wie auch immer, das sind deutlich tiefere Taschen.
Ja, auf jeden Fall.
Und vor allem 600 Leute in Hyères sind schön, Nîmes hat regelmäßig 6000 Leute im Stadion.
Das sind die mit den grünen Trikots, ne? Ach, sind Nîmes.
Ja. Richtig? Ja. Ja. Orange, rot, rot-grün.
Rot-grün,
ja. Ein bisschen weihnachtsmannig, aber naja.
Zuschauerschaft von 6000 Leuten ist also.
Also, es ist nicht der Schnitt, aber der Schnitt ist irgendwo bei 3.500, 4.000. Aber sie haben immer mal wieder Peak-Spiele mit 6000 Leuten. Also, die Derbys, die großen Spiele, da haben sie schon immer wieder 6000 Leute im Stadion. Geben sich auch extrem viel Mühe, muss man sagen. immer wieder große Organisationen haben immer wieder, und das sehe ich ja durchaus ein bisschen kritisch, wie große Militärübungen, die dann vor dem Spiel auf dem Feld abgehalten werden.
Da würdest du dich freuen, was ich gleich zu TARP erzählt habe, apropos Militärübungen. Aber gut, kommen wir nachher zu.
Du, es ist alles gut. Ich glaube nur nicht, dass es vor einem Spiel auf dem Rugbyfeld was zu suchen hat. Weil man redet ja immer viel darüber, aber ein Panzer gehört nicht auf dem Rugbyfeld.
Ja, weiß ich nicht, ob wahrscheinlich auch für den Rasen nicht so gut. Wo ich jetzt vor einigen Wochen war in TARP, habe ich auch mal TARP kennengelernt. Tolle Stadt, auch ein tolles Stadion mit einer richtig imposanten Geschichte. Und ich war da, weil ich nämlich während meiner Reeducation nach meiner Enkeloperation einen Fallschirmjäger aus TARP kennengelernt habe. Und die veranstalten halt immer so Benefizspiele für die Verletzten. Also ist ja, ich meine, wenn man Fallschirmjäger ist, dann sind ja auch regelmäßig im Einsatz. Und da durfte ich dann als Pate für das Regiment aus TARP antreten. Und gespielt wurde gegen das Regiment aus Po. Da kam auch einiges an Geld zusammen. Bier war natürlich auch ausverkauft, schon in der Halbzeit. Da waren auf jeden Fall, da haben die Soldaten, wurden ihrem Ruf gerecht. Aber da es für Verletzten war, also für die Kriegsversehrten, war das, denke ich, war das in Ordnung, ja? War das in Ordnung. Und also ich sehe es wahrscheinlich ein bisschen weniger kritisch als du, aber mir hat das Spaß gemacht, da zu sein, sagen wir mal so. Also,
du, ich glaube,
war eine ganz andere Welt und
hat seine Daseinsberechtigung. Es sind zwei sehr unterschiedliche Veranstaltungen,
denke ich. Ja. Stimmt auch.
Also da ist es durchaus okay. Also ich freue mich auch, wenn die, vor allem für die, bei den Frauen ist das ja recht wichtig. Du hast ja mehrere Spieler, ob es jetzt Agathe Sochar ist. Ihr erinnert euch, meine Spielerin des Jahres 2023, die ja bei der Marine ist, oder ich aus meinem persönlichen Bekanntenkreis, Florian, die Zehnerin von Abonne, die auch einigermaßen professionell Rugby spielen kann aufgrund ihrer Armee, beziehungsweise auch Marine Arbeit. Das ist schon alles nicht unerheblich, ne? Aber ich glaube, man muss halt irgendwo die Grenze ziehen und sagen, also wir nutzen Rugby-Spiele, um zu rekrutieren, oder wir haben ein Rugby-Spiel von Soldatinnen und Soldaten, was vollkommen in Ordnung ist, was gut und schön ist, aber ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, auf jeden Fall. Also in meinem Kontext war das halt, wie gesagt, da war dann auch jemand, der halt die Invictus Games gewonnen hat. Also mit dem habe ich dann gemeinsam Anklick machen dürfen. Das war schon ganz interessant, weil die Menschen ja auch bewegende Lebensgeschichten haben. Ja. Und gerade wenn man vielleicht aus Deutschland kommt, gerade aus Berlin, da vielleicht das ein oder andere Vorteilsoldaten gegenüber hat und die eben nicht bestätigt werden, also ganz und gar nicht bestätigt werden und sind halt Menschen wie du und ich. Und ich meine, wie gesagt, so Fallschirmjäger sind auch fit und also ich fand es interessant, habe das gern gemacht und dass man so Rekrutierungsmaßnahmen kritisch sehen kann, kann ich verstehen. Aber um das noch mal einzuwerfen. Und TARP, Top-Stadt, Top-Stadion. Also es war unglaublich. Für die Nationalmannschaft, glaube ich, 15.000 Leute haben reingepasst.
Das Maurice Trelu ist schon ein beeindruckendes Stadion. Ich muss ganz offen sagen, ich kann deine Begeisterung für die Stadt selbst nicht unbedingt teilen. Aber
ich war nur einen Tag da. Ein Tag und eine Nacht.
Aber es ist schon ein fantastisches Stadion. Das muss man in Fairness sagen. Umso schade, ist das ein Wort? Umso trauriger, dass die Zuschauerzahlen von TARP mittlerweile dann doch regelmäßig im dreistelligen
Bereich. Der Lokaljournalist hat danach diesem Benefitspiel getitelt, wurde mir auch geschickt von meinem Kumpel, der da ist, endlich mal wieder ein Rugby-Spiel in TARP, weil nämlich die Stimmung richtig gut war. Die Stimmung war richtig gut. Und wenn ihr jetzt das Ergebnis hört, fragt ihr euch, wie kann das denn sein? Das ist nämlich 14-0 ausgegangen. Und also es war ein Spiel, das habe ich lange nicht mehr gesehen, mit Vorpässen, die nicht gepfiffen wurden und Kontaktpunkten, wo es richtig gescheppert hat. Also, aber es war echt eine richtig gute Stimmung. Es gab zwei Bands auf den, also zwei, wie nennt man die französischen?
Diese Blaskapellen.
Ja, diese Blaskapellen, die haben richtig für Stimmung, richtig für Gaudi gesorgt, haben die. Es hat richtig Spaß gemacht und es wurde auch so von der Lokalpresse aufgenommen. Was natürlich jetzt für den Rugbyverein TARP eher weniger spricht, sagen wir mal so. Aber gut.
Ja, viel Vertrauen verspielt in den letzten Jahren. Viel Vertrauen verspielt. Sportlich natürlich auch ein bisschen was verspielt. 31-6 in Blagnac verloren. Auch wenn ich das vielleicht jetzt nicht so dramatisch sehen würde. Blagnac sind kein schlechtes Team. Sie hatten einen sehr schlechten Lauf, aber es ist kein schlechtes Team. Und jetzt endlich mal wieder mit einem Befreiungsschlag. Das ist schon insgesamt in Ordnung. Aber Tabe hat natürlich eine ganze Menge Baustellen, die auch viel außerhalb des Feldes liegen. Mit Präsidentschaftsabwahlen, mit Sponsoren, die abspringen, mit sehr viel verspieltem Vertrauen in der Öffentlichkeit und in der Fanszene, die dieses ewige Drumherum den Verein so langsam natürlich schon nicht mehr sehen und hören können. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Bourg-en-Bresse 29-25 gegen Albi, vielleicht auch eines der überraschenderen Ergebnisse des Wochenendes. Der Tabellenvorletzte, die hier einen wichtigen Sieg gegen eins der Top-Teams der Liga geholt haben. Was, ja, Big Points im Abstiegskampf. Albi mit Tabellendritter hinter Narbonne und Nizza. Oh.
Hätten sich an dem Wochenende die Tabellenführung holen können, Albi.
Ja, ja. Hatten sie sicherlich auch so ein kleines bisschen im Kopf. Ich meine, dass Nizza gegen Vienne gewinnt und das auch hoch war sicherlich absehbar. 31-9 übrigens. Oh. Aber für Albi wäre mehr drin gewesen und ich glaube, einen Halbfinalplatz brauchen sie schon. Würde ihren Lauf ja ein bisschen am Leben halten, seit ihrem Abstieg aus der zweiten Liga vor 7 oder 8 Jahren, ja jedes Jahr im Halbfinale gewesen. Jedes Mal gescheitert offensichtlich. Das ist schon fast ein Clermont-esker Lauf, den sie da haben.
Ja, was gibt es noch für ein Spiel? Narbonne-Massy hatten wir angeschnitten, ne? Narbonne, hast du ja geguckt.
Ja,
haben,
viel passiert.
Ja, haben gewonnen, sagen wir mal so, 46-10. Ja. Kannst du uns mehr Infos geben? Du hast es live gesehen.
Es war, glaube ich, mehr so das Drumherum, so ein bisschen. Die Haupttribüne, die ja groß renoviert wurde mit ausladenden, naja, hoffentlich einladenden, aber großen VIP-Bereichen, die übrigens auch auf der einzigen Weihnachtskarte der Stadt selbst waren, wurden mir Bilder geschickt, die Weihnachtskarte, die die Stadt selbst verschickt hat, dort war ein Motiv der neuen Haupttribüne, der neuen VIP-Bereich drauf, die sie an alle Mitarbeiter verschickt haben, also das Projekt liegt der Stadt am Herzen. Naja. Am Freitagabend, ja, Rugby ist im Herzen der Stadt. Das ist, Freitagabend gab es bereits einen Trauermarsch für Cédric Rosalin. Wir hatten darüber geredet letzte Woche. Ich habe Zahlen zwischen 5.000 und 10.000 Leuten gesehen. Waren jedenfalls sehr beeindruckende Bilder. Dazu gab es eine Minute Applaus in der 10. Spielminute. Und beim Empfang von Jean Berry hat der Verein dann aber sich auch nochmal was Großes selber ausgedacht. Dort wird auch nochmal groß Hommage an eine der Vereinslegenden gegeben werden. Aber ansonsten, ja, der Rugby war Einbahnstraße Rugby. Der erste Versuch ich weiß gar nicht mehr, wer ihn gelegt hat, die 7 von der Bonne, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ein bisschen schwierig, alle Spieler hören auf zu spielen, weil alle denken, der Flanker war im Aus. Er selbst rennt weiter, der Schiri auch.
Das lernt man in der U8, das Spiel geht so lange, bis der Schiedsrichter abpfeift. Allererste ja. Regel.
Und von da an war der Ton dann eigentlich gesetzt. Gelbe Karten auf beiden Seiten, rote Karten auf beiden Seiten. Und am Ende eben dieses 46-10.
Deutlicher Sieg. Weniger deutlicher war es in Suresnes, die gewonnen haben gegen Carcassonne 25-21. Spiel, was ich mir anschauen durfte und auch angeschaut habe, sagen wir mal so, viele Vorbälle, viele Gassen, viele Gedränge, war eigentlich kein Champagner-Rugby, aber es war sehr spannend. Wenn da mal ein Versuch gelegt wurde, dann durch eine tolle Backs-Kombination, wo auf einmal alles funktioniert hat, wo man sich gedacht hat, gut, dann spielen wir heute mal nur für 5 Minuten Rugby, dafür aber richtig gut. So auch der entscheidende Versuch von Suresnes gelegt worden. Tolle Hintermannschaftskombination, die zum Sieg geführt hat. Und Carcassonne wenig aggressiv, immer wenn sie in der Hälfte von Suresnes waren, nur die 3 Punkte genommen, nicht zur Gasse gegangen hätten. Sah so aus, als hätten sie entweder nicht das Vertrauen in sich selbst, das Spiel zu gewinnen, oder als wären sie einfach auch mit einem Punkt happy. Ich hatte so das Gefühl, da wäre mehr drin gewesen für Carcassonne. Am Ende des Tages war es das nicht. Und Suresnes damit jetzt praktisch fast punktgleich, also nur noch 2 Punkte hinter Carcassonne, die jetzt auf dem 4. Platz sind. Und ja, die Nationalen noch enger, also die ersten sechs Plätze trennen eben nur 6 Punkte. Das heißt, also wer da gewinnt, wer da aufsteigt, ich weiß es nicht, da ist alles möglich. Périgueux ist ja auch immer noch dabei, also die spielen ja auch irgendwie um den Aufstieg mit, wenn die jetzt nochmal einen Lauf bekommen. Also die National, wie wir schon so oft gesagt haben, die Liga, die man sich anschauen muss, anschauen kann, auf YouTube günstig, also macht das unbedingt. Und wie gesagt, Périgueux überträgt, Suren überträgt, Carcassonne überträgt, Narbonne überträgt. Ich glaube, Nice sogar auch, muss man schauen, manche auf Twitch, manche auf YouTube, aber wie gesagt, schaut euch das an, das ist kostenlos und schaut
es
euch an.
Es sind auch teilweise echt hochwertige Produktionen, das muss man auch im Fernsehen sagen. Es ist nicht nur einfach eine Kamera, die auf der Haupttribüne gestellt wird, die aufs Feld scheint, sondern das ist teilweise echt, vielleicht nicht ganz TV-Qualität, aber da ist schon, da gibt man sich viel Mühe und das ist schon echt nicht verkehrt.
Mal sogar klar, zwei Kommentatoren, aber für diejenigen, die kein Französisch verstehen, das ist natürlich, ne?
Aber,
Nebengeräusch.
Hey. Ton aus, Kopfhörer auf, Hörbuch an. Habe ich früher oft so gemacht. Macht was anderes an nebenbei, wenn euch der französische Ton stört. Das ist überhaupt kein Problem. Oder hört Musik nebenbei. Der Rugby bleibt fantastisch. Daher kann ich mich dem nur anschließen. Zum Abschluss schauen wir noch mal eine Liga tiefer. Dort gab es ja 3 Spiele mit potenziell deutscher Beteiligung. Limoges, die ja nochmal nachgelegt haben nach dem Anstieg des neuen Investors.
Die haben Blut geleckt.
Nach Noah Naikatasi und anderen haben sich jetzt auch noch die Dienste von Kini Morimori Valu gesichert. Der kommt straight von den Leicester Tigers. Ein Erstligaspieler in der National 2.
Ist auch so verrückt, ne? So verrückt.
Es ist wirklich wild. Also ich meine, es ist schon ein nominell Jahr mit Spielern, die nicht mehr in ihrer Hochform sind, sicherlich. Aber es sind schon einige echt gute Namen in dieser National 2.
Die können schon zusammen, das kann man schon sagen.
Ja. Es ist auch fantastischer Rugby. Gut, Limoges ist immer ein bisschen schwierig von der Atmosphäre her, weil dieses Stadion einfach viel zu groß ist. Stecken auch tief im Abstiegskampf, sind jetzt nach diesem Sieg Vorletzter in der Gruppe 1 mit 24 Punkten, ein Punkt hinter Marmande, gegen die sie gespielt haben. Genau, 27-24 gewonnen. 8-Punkte-Spiel. Alban Ramet, der potenzielle deutsche Nationalspieler, hat 60 Minuten gespielt, den Vorzug vor Ironi Sau bekommen, den kennt der ein oder andere vielleicht auch noch aus der fidschianischen 7er Nationalmannschaft. Also dort sehr wichtige Minuten gemacht. Da ist viel noch offen. Sie haben ein Spiel mehr als Saint-Jean-de-Luz, die allerdings auch 4 Punkte weniger haben. Da ist aber noch viel offen. Und da muss man schauen, ob sie die Klasse halten können. Nior mit Michael Himmer, haben 36-7 gegen Cognac gewonnen. Himmer wurde in der 56. Minute eingewechselt. Auch ein Spieler, bei dem es durchaus sein kann, dass er in Dessau auch vor Ort ist. Das muss man schauen.
Ich gehe stark davon aus.
War ja auch mit in Hongkong, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Da nochmal danke an das Publikum, das uns das zugeschickt hat. Und Lannemason 19-13 gegen Florence. Mathieu Ducot, der in der 55. Minute noch die letzten Punkte seines Teams gemacht hat, nämlich mit einem Versuch, wurde 4 Minuten später dann ausgewechselt. Aber auch das ein wichtiger Punkt. Niort stehen super da auf Platz 3, punktgleich mit Rennes, allerdings auch 7 Punkte hinter Salle. Das muss man schauen, wie die sich schlagen. Und Lannemason in Pool 2 auf Platz 8 mit 33 Punkten. 2 Punkte hinter den Playoff-Plätzen, hinter Aubenas, hinter Nîmes, Auch, die sicherlich auch starke Aufstiegsambitionen haben, und dem Stade Metropolitain und Mâcon. Der Pool 2, da ist viel, viel drin. Muss man schauen, wie es da läuft. Auf den Abstiegsplätzen nur La Seine wirklich nennenswert. Dijon nicht auf dem Abstiegsplatz stand jetzt. Muss man auch mal schauen. Aber ja, da ist viel Spannung drin, auch in der National 2. Und die werden wir hoffentlich dann jetzt auch am Wochenende haben. Nächster europäischer Spieltag. Könnt ihr auch wieder auf Modern Sports TV sicherlich verfolgen. Und ansonsten würde ich fast sagen, das wäre es von unserer Seite gewesen.
Das war's. Bewertet uns, wenn ihr bei Spotify hört. Schreibt uns, wenn ihr uns hört. Schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auf unsere E-Mail-Adresse und besucht unsere Internet-Webseite mit der Adresse
bleublancrugby.de und lasst uns dort auch gerne Kommentare da. Inhalte sind ein paar da, ein paar kommen jetzt die Tage und dann müssen wir uns beeilen, weil mein Handy-Akku gleich leer ist.
Ja.
Und dann unser Telefonat hier vorbei ist. In jedem Fall freut uns, wenn ihr zugehört habt und lasst uns wissen, ob ihr in Dessau dabei seid oder nicht und ob ich dazu kommen muss oder nicht. Und muss ist ein großes Wort, dazu kommen darf.
Darf.
und wir hören uns dann
ja, alter Frische nächste Woche.
Ja. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss, mach's gut.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.